SWR 2 aktuell.
Ich bin Florian Zelt. Schönen guten Tag und das sind unsere Themen heute Mittag. Eine neue Stufe der Beziehungen. Bundeskanzler Scholz und 6 Regierungsmitglieder sind für einen Tag in Japan. Lenkt Russland ein? Die Welt wartet auf eine Verlängerung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide. Und Streiks, Streiks, Streiks. Die Franzosen wehren sich erbittert gegen Macrons Rentenpläne. Ist der Präsident bald am Ende? Das alles in der kommenden Viertelstunde bei uns. Jetzt aber erstmal nach Japan, denn dort ist Bundeskanzler Scholz mit mehreren Ministern zu Besuch, zu politischen Gesprächen, wie man das so nennt. Tatsächlich hat er sich unmittelbar nach seiner Ankunft mit Ministerpräsident Kishida getroffen. Etliche Minister beider Seiten waren auch dabei. Ja, der Besuch ist schon etwas Besonderes, denn es ist das erste Mal, dass beide Regierungen direkt zusammenkommen. Kishida sagte dann auch, die Beziehungen würden auf eine neue Stufe gehoben und Scholz sprach von einem Zeichen der sehr guten Beziehungen. Es ist allerdings ein kurzes Zeichen, denn der Besuch der deutschen Delegation dauert genau einen Tag. Katrin Erdmann, unsere Korrespondentin in Tokio, beobachtet das Treffen für uns und erklärt erst einmal, warum überhaupt dieser ganze Aufwand.
Diese Reise hat auf jeden Fall einen sehr hohen Symbolwert, weil sie zeigt, Japan, du bist wichtig für uns und du bist ein verlässlicher Wertepartner. Und wir haben dieselben Interessen. Japan hat ja von Anfang an die Sanktionen gegen Russland voll mit unterstützt und steht mit Blick auf China auch eng an der Seite Taiwans. Japan ist zum Beispiel mehr deutsches Engagement im Indopazifik wichtig. Und es hat sich sehr gefreut, als die Fregatte Bayern 2021 in Japan Station gemacht hat. Und im vergangenen Jahr gab es auch eine gemeinsame Übung mit der Luftwaffe. Deshalb ist es auch ein sehr wichtiges Signal, dass Verteidigungsminister Pistorius einen Tag länger in Japan bleibt. Natürlich haben beide Delegationen den Besuch intensiv vorbereitet. Und damit man enger zusammenarbeiten kann, ist es immer besser, sich persönlich zu treffen als online. Ganz davon abgesehen wird es sicherlich auch um die Übergabe des G7-Vorsitz von Deutschland an Japan gehen. Japan richtet den Gipfel im Mai in Hiroshima aus.
Beide Länder wollen ja auch voneinander lernen, besser zusammenarbeiten. Dabei sind die ja eigentlich schon recht eng miteinander verflochten.
Japan ist zunächst einmal der zweitgrößte Handelspartner für Deutschland in Asien. In der Automobilindustrie, beim Maschinenbau und in der Chemieindustrie sind sie eher Konkurrenten als Partner. Aber beide Staaten wollen ihre Lieferketten diversifizieren. Japan ist da schon ein bisschen weiter. Es fällt jetzt häufiger der Begriff Friendshoring. Das meint also, die Lieferketten in befreundete Länder zu verlegen. Und da gab es auch gerade eine interessante Umfrage der Deutschen Handelskammer in Tokio. Danach will ein Teil der deutschen Unternehmen prüfen, ob zum Beispiel Standorte von China auch nach Japan verlegt werden könnten. Interessant ist natürlich auch die Chipindustrie. Japan hat mit dem taiwanischen Giganten TSMC eine Kooperation geschlossen und Japan gibt da sehr viel Geld aus, damit die in Japan ein Werk bauen. Japan experimentiert auch viel mit Wasserstoffantrieb in der Schiffindustrie. Wenn wir da über Energiesicherheit sprechen, auch das ist sicherlich ein interessantes Gesprächsthema. Die Deutschen sind hingegen zum Beispiel in Sachen Windenergie interessant für Japan. Windenergie gibt es bisher kaum in Japan, die soll aber ausgebaut werden. Allerdings gibt es viel Widerstand in der Bevölkerung. Auch da hat vielleicht ein deutscher Minister den ein oder anderen Tipp. Und dann ist da noch der ganz große Bereich der Wirtschaftssicherheit.
Ja, und da kommt der Schutz von Patenten ins Spiel. Aber es geht ja noch um deutlich mehr.
Tatsächlich geht es da um mehr und um ein Thema, das bei den Deutschen schon länger für Interesse sorgt und vom Premierminister Kishida ins Leben gerufen wurde. Seit 2021 gibt es eine Staatsministerin und vor einem Jahr wurde auch ein entsprechendes Gesetz erlassen. Da geht es darum, die stabile Versorgung zu sichern, von strategischen Gütern angefangen wie Halbleiter, Rohstoffe und Arzneimittel. Dann beinhaltet dieses Gesetz auch eine öffentliche, private Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Spitzentechnologien. Die soll gestärkt werden und es gibt harte Strafen für die Weitergabe von Schlüsseltechnologien. Und auch eine Meldepflicht für kritische Infrastrukturen, wenn sie bestimmte Software einführen wollen oder auch die Hardware soll strenger kontrolliert werden.
Katrin Erdmann über den Eintagesbesuch von Bundeskanzler Scholz und 6 Ministerinnen und Ministern in Japan. Gleich 8 Minuten nach 12. Sie haben SWR 2 aktuell am Samstagmittag eingeschaltet. Der Krieg in der Ukraine hat für viele Änderungen gesorgt, weltweit. Natürlich ist da als erstes das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer zu nennen, die jetzt seit über einem Jahr immer wieder russischen Angriffen ausgesetzt sind, um ihr Leben fürchten müssen, Angehörige und Freunde betrauern müssen, aber auch oft wenig bis gar nichts zu essen haben. Keinen Strom, keine Heizung, nichts. Aber auch international sorgt der Krieg für immer neue Veränderungen. Wir haben das über die Energiekrise zu spüren bekommen. In anderen Teilen der Welt geht es aber um mehr, nämlich die Existenz. Denn viele Teile der Welt sind auf ukrainisches Getreide angewiesen, das aber nur mit russischem Einverständnis über das Schwarze Meer ausgeliefert werden kann. Das entsprechende Abkommen läuft morgen aus und die UN versuchen mit Hochdruck, es zu verlängern. Das wäre auch im Sinne von Dietrich Treiß, ein Deutscher, der in der Ukraine Getreide anbaut. Andrea Beer hat seinen Betrieb besucht.
Dietrich Treiß geht über den großen Hof von Ufik Agro in Kozhi, rund eine Autostunde östlich von Kiew. Es wird geschweißt, denn die großen Traktoren, Erntemaschinen oder Mähdrescher müssen in Schuss bleiben, so der Geschäftsführer. Auf rund 4.500 Hektar baut das deutsche Unternehmen auf den Feldern der Umgebung an. Die Sonnenblumen werden in der Ukraine verkauft, aber Mais, Raps, Roggen oder Weizen gehen über Händler an Kunden im Ausland. In den Silos und Hallen des Agrarbetriebs können bis zu 22.000 Tonnen lagern, sagt Lagermeisterin Natalia Ivanovna und seufzt. Wir können nicht mehr die gesamte Fläche unserer Felder nutzen wegen der Minen. Und wegen der Sperrstunde arbeiten wir nur zwischen 5 und 11 Uhr abends. Doch in der Landwirtschaft genügt das einfach nicht. Gemeinsam mit Dietrich Treiß steht sie in der Lagerhalle mit dem Mais. Das Getreideexportabkommen ist wichtig, betont er.
Wir haben zum Glück den größten Teil des Getreides schon vermarktet, aber 4.500 Tonnen, die eigentlich noch Abtransport zum Hafen warten.
Und die Schiffe dort stauen sich derzeit. Alleine im Februar dieses Jahres sei nur rund die Hälfte der knapp 300 geplanten Kontrollen gemacht worden, heißt es beim zuständigen Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow. Russland führe verabredete Schiffskontrollen im Bosporus systematisch langsam durch, so der Vorwurf aus Kiew. Auch Dietrich Treiß hält das für möglich.
Ich glaube, als ganz zu Anfang dieses Getreideabkommen vor allem die russische Seite zugestimmt hat, haben sie, glaube ich, nicht erwartet, dass die Ukrainer so schnell so viel diesen Korridor wieder aufnehmen. Also wesentlich mehr, als die meisten auch erwartet haben. Und nachdem die Russen gemerkt haben, dass die Ukraine doch erhebliche Mengen darüber rausbringt, plus das, was jetzt über Land rausgeht, haben sie angefangen, eben zu verzögern. Ne?
In der Tat laufen ukrainische Agrarexporte über die drei Häfen am Schwarzen Meer durch den Getreidekorridor bisher überraschend gut. Doch schwierige Logistik und hohe Transportkosten drücken die Getreidepreise in der Ukraine weit unter den Weltmarktpreis. Moskau will die Getreidevereinbarung jetzt nur um 60 Tage verlängern und fordert zudem weniger Sanktionen, etwa beim Export von russischem Ammoniakdünger. Die Ukraine möchte mindestens 120 Tage und keine Erleichterung der Sanktionen. Die Mitarbeiterin von Präsidentenberater Andriy Yermak, Daria Sarivna, formulierte es so. Russland tut ja alles dafür, dass dieses Abkommen nicht klappt und nicht verlängert wird. Der Grund ist ja klar: das Verdrängen von uns als Konkurrenten vom Weltmarkt und einen verheerenden Schlag führen gegen die ukrainische Wirtschaft und als Teil des Informationskriegs sagen, dass die bedürftigsten Länder wegen des Kriegs in der Ukraine leiden würden. Unterdessen folgen ein paar Hunde Dietrich Treiß über das Betriebsgelände. Der Betrieb will im Land bleiben und hat 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Teil könnte jedoch eingezogen werden.
Wir haben, glaube ich, 24 Männer, die wehrpflichtig sind. In erster Linie in der Produktion, Traktorfahrer. Also wenn da jetzt ein größerer Teil oder gerade auch die Guten eingezogen werden würden, erhebliche Probleme. Das sind schon Fachkräfte, die man nicht einfach austauschen kann.
Ein Bericht von Andrea Beer. Und wir schauen nach Frankreich, denn dort ist der Unmut groß. Er richtet sich inzwischen nicht mehr nur gegen die Rentenreform, sondern auch dagegen, wie die Regierung ihr Gesetzesvorhaben durchdrücken will, nämlich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung. Die Folge: Demos, Proteste und Ausschreitungen nicht nur in Paris. Wir haben nachgefragt bei Stefanie Markert, unserer Frankreich-Korrespondentin, wie ist denn der gestrige Freitag zu Ende gegangen?
Ja, landesweit wurde demonstriert, etwa in Straßburg, Lille oder Évreux. Überall gab es auch sogenannte Action Flash, also Spontanaktionen wie in Bordeaux oder Toulon. Da waren Gewerkschafter auf die Gleise gegangen, haben die besetzt und dadurch natürlich den Zugverkehr lahmgelegt und gerufen haben sie, die Wut wächst. In Paris, da wurde die Umgehungsschnellstraße, die sogenannte Périphérique, besetzt, mitten in der Rushhour. Und die Autofahrer, die reagierten gar nicht genervt, sondern hoben noch die Fäuste und zeigten ihre Zustimmung zu den Protesten, denn 8 von 10 Franzosen und Französinnen auf dem Arbeitsmarkt wollen die Reform nicht und auch nicht, dass sie mit dem Artikel 49.3 ohne Votum durchs Parlament gedrückt wird. In Lyon, da wurde zum Beispiel die Oper bestreikt, Raffinerien werden blockiert, auch Müllverbrennungsanlagen. In Paris haben sich wieder Tausende, vor allem junger Leute, auf dem größten Platz der Stadt versammelt, das ist der Place de la Concorde, was ja übersetzt Eintracht heißt, aber davon ist Frankreich natürlich jetzt weit entfernt. Es gab über 60 Festnahmen diesmal, nachdem Projektile und Flaschen geflogen sind und auch Pappen angezündet worden sind. Die hoch aufgerüsteten Sicherheitskräfte, die haben Wasserwerfer eingesetzt. Die Demonstrierenden, die haben nun angekündigt, jetzt jeden Tag auf den Concorde-Platz kommen zu wollen, bis die Rentenreform Geschichte ist.
Die Proteste sollen also weitergehen, auch an diesem Wochenende. Aber wie geht es denn jetzt politisch in Frankreich weiter?
In Frankreich stellt man sich die Frage, ob die Regierung gestürzt wird, und zwar am Montag. Dann soll das Parlament nämlich ab 16 Uhr über 2 Misstrauensanträge abstimmen. Den einen hat der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen eingebracht, den anderen ein Zusammenschluss aus 5 Parteien von der liberalen Mitte bis nach weit links. Dieser parteienübergreifende Antrag, der hat größere Chancen. Käme der durch, dann müsste die Regierung von Elisabeth Borne zurücktreten. Das Gesetz über die Rentenreform wäre dann abgelehnt. Aber rein rechnerisch wird das schwierig, denn ein Misstrauensvotum, das geht nur mit 287 Ja-Stimmen durch. Das heißt, jeder und jede einzelne Abgeordnete der Opposition müsste dafür stimmen. Aber auch ungefähr die Hälfte der rund 60 Konservativen, Les Républicains. Und so viele Abweichler von der Parteilinie wird es wohl nicht geben. Offiziell soll kein Républicain der Regierung das Misstrauen aussprechen. Die Frage ist natürlich, ob es im Präsidentenlager selbst Abweichler geben wird, dann könnte es doch noch eng werden. Für Donnerstag dann haben die Gewerkschaften den 9. Nationalen Protesttag angekündigt. Macht der noch Sinn, kann man fragen, wenn die Reform dann möglicherweise durch ist? Ja, das sagen viele. Sie haben im Kopf nämlich, dass die Regierung 2006 ein bereits in Kraft getretenes Arbeitsmarktgesetz nach 2 Monaten Dauerprotest zurücknehmen musste. Das sind die Aussichten.